Hi und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier auf meinem Online-Kanal von YouTube oder meinem Podcast sein solltest, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, bei Performance und Happiness in deinem Leben. In diesen Podcast-Interviews spreche ich mit Experten aus verschiedenen Fachbereichen, um dir Impressionen, Impulse, Erfahrungswerte, aber auch Tools an die Hand zu geben, um deine Gesundheit zum einen einmal zu verbessern, zu erhalten und im besten Falle zu optimieren. In der heutigen Episode geht es um intermittierendes Leben, wie du es integrieren kannst in deinen Alltag. Intermittierendes Leben oder Intermittent Living. Das klingt so ein bisschen wie intermittierendes Fasten. Intermittierendes Fasten ist nur ein Baustein von dem Konzept Intermittent Living. Wie sind wir entstanden? Wo ist die Evolution von uns entsprechend hingegangen? Und wie können wir gegebenenfalls von Kälte, Hitze, Hunger, Durst und anderen intermittierenden Dingen profitieren? Über dieses Thema spreche ich mit Eva Nevinova. Eva kenne ich aus der Ausbildung der KPNI, Klinische Neurologie. Und Eva ist unter anderem Psychologin. Sie ist Diplom-Personal-Trainerin, befindet sich im Studium der KPNI, macht gerade eine Ausbildung im Bereich Lebens- und Sozialberaterin und besitzt ein wahnsinnig breites Spektrum an Methoden und praktischen Erfahrungen, die sie an ihren Klienten und Klientinnen anwendet. Wenn du über das Thema intermittierendes Leben, weil das sind unter anderem Functional Basics, mehr erfahren möchtest, dann schau bitte in die Videobox oder in die Shownotes. Du kannst aber auch unter www.functional-basics.de/Eva-Nevinova mehr erfahren. Wenn ich das Thema Gesundheit, Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, wie du deine PS auf die Straße bekommst, mehr interessiert, dann schau gerne weiterhin auf meiner Homepage www.function-basics.de. Dort findest du exklusive Webinare und Online-Kurse, wo ich dich Step by Step zu mehr Gesundheit, Performance, Regeneration, Stressresilienz und an die Hand nehme. Dort findest du auch mein exklusives Coaching, was du sehr gerne in Anspruch nehmen darfst. Kleiner Hinweis noch, du findest auf meiner Homepage neben ganz vielen Blogartikeln auch meinen kostenfreien Functional Basics Guide. Dort findest du über 20 Stunden Interviews und Materialien aus der funktionellen Medizin, aus der klinischen Neurologie, aus dem systemischen Coaching und verschiedenen anderen Fachbereichen, um ursächlich an entsprechenden Facetten deiner Gesundheit heranzutreten. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag und bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute mit der lieben Eva zusammen. Eva hat einen wahnsinnig spannenden Werdegang. Ansatzweise habe ich es ja im Intro schon angeteasert. Wir kennen uns aus der Klinische Neurologie, aus der Ausbildung und freue mich, Eva, dass du mit im Podcast dabei bist.
Liebe Carsten, wunderschönen guten Tag. Danke für diese Einladung, dass ich mit dir den Podcast aufnehmen kann. Und ja, ich freue mich auf spannende Reise, die wir jetzt antreten.
Genau. Des Podcasts. Wir haben ja im Vorfeld uns ein Thema festgelegt, quasi das Intermittent Living, intermittierende Leben. Bevor wir in die Details reinsteigen, erklär doch oder erzähl doch ein bisschen über dich, wie du zu dem Thema intermittierendes Leben, KPNI oder über die Psychologie gekommen bist. Wo bist du gerade?
Wo bin ich gerade? Momentan gerade bin ich am Ende des Studiums bei Neuorientierung, beim Zusammenfügen von ganzen Wissen, was ich habe, und direkt momentan in Wien.
Also wir haben ja quasi jetzt wieder eine, ich in Leipzig, du in Wien.
Genau, super.
Okay. Wie bist du zur PNI und Intermittent Living gekommen?
Ich muss noch ein bisschen zurückgreifen, ganz zu meiner Kindheit, weil dann wird das alles, glaube ich, super verständlich. Also an und für sich sage ich immer, ich bin ein Apothekerkind. Ja? Das heißt, meine Mama war Apothekerin und ich habe meine ganze Kindheit in Apotheken verbracht. Ich habe mich beschäftigt mit Mischen von verschiedenen Substanzen. Ich habe die Beipackzettel gelesen von Medikamenten und schon damals habe ich mich gefragt, ja, mit einem Medikament kann man zwei oder eine Sache reparieren und gut machen, 10 machen wir kaputt. Ja? Dann kommt noch ein Medikament, 1, 2, 3 und irgendwann mal gibt es so viel, dass wir nicht mal verfolgen können, die Kreuzungen, woher was kommt. Gut, das waren meine ersten Überlegungen schon als Kind. Ich habe später ganz viel Sport gemacht, Tanz, auch wettbewerbmäßig. Das heißt, die Bewegung in meinem Leben war sehr wichtig. Nach der Matura habe ich 2 Jahre Finanzwissenschaften studiert, was nicht so super war für mich als Person. Deswegen habe ich dann geändert zu Psychologie und die habe ich in Wien studiert. Also ich habe zuerst Deutschkurse gemacht, 1 Jahr in Wien und dann das Studium angetreten. Was auch nicht so leicht war, weil Psychologie zu studieren und in Fremdsprache, das war auch eine ziemliche Herausforderung. Aber ich wollte das, weil ich habe den Glauben daran gehabt, dass ich hier meine Antworten finde. Fast ist das gelungen. Dennoch, auch nach dem Studium hat mir noch viel gefehlt, weil diese Verbindung zwischen Körper und Geist und einfach das kompakte Zusammenfügen habe ich dort nicht gefunden. Das habe ich dann wirklich erst bei der KPNI gefunden. Ja.
Darf ich ganz kurz fragen, wie du zur KPNI gekommen bist? Weil du hast ja Psychologie studiert. Mhm. Und ich hatte im sportwissenschaftlichen Studium auch Psychologie. Da hat man das ein bisschen mit dem Kontext zusammengebracht. Aber ich kenne diese Trennschärfe, ne, zwischen Geist und Körper. Mhm. Aber was macht der Geist mit dem Körper und andersrum? Mhm. Und welche Mechanismen funktionieren da? Wie bist du dann letztendlich zur klinischen Psychoneurologie?
Genau, das habe ich mich auch gefragt und ich bin dazu so gekommen, dass am Ende des Studiums habe ich mich in einem Mentoring-Programm beworben um eine Stelle, die habe ich auch gekriegt und ich habe eine Mentorin gekriegt. Und die Mentorin war zufälligerweise die Präsidentin von KPNI-Verein in Österreich, die Gabriele Hochwarter. Und das war praktisch dann meine Mentorin für 1 Jahr. Sie hat mich begleitet und ich war schon damals wahnsinnig begeistert von dem Wissen, was sie gehabt hat. Ja. Und ich muss auch sagen, das war damals so eine Zeit in meinem Leben, wo ich habe studiert, ich habe bisschen familiäre Probleme gehabt, weil mein Ex-Mann Burnout gehabt hat. Ich habe dann 2 Kinder alleine erzogen, noch neben dem Studium und Arbeit. In Begleitung aber von dieser wunderbaren Frau habe ich das alles geschafft. Ja? Mhm. Und so ist der Weg gegangen. Also nebenbei habe ich dann noch Coaching-Ausbildungen gemacht und das auch wieder immer bisschen versucht zu verbinden, KPNI und Coaching. Ja? Und das ist etwas auch, was ich jetzt verfolgen will, auch für die Zukunft, dass man bei der KPNI mehr Wissen von Psychologie reinbringt und eben bei diesen ganzen Coaching-Ausbildungen mehr Wissen von KPNI reinkommt. Ja? Ja. Und diese Verbindung, weil es ist nun mal, man muss das verbinden, Körper und Seele. Und da hilft mir auch wirklich Personal Training Ausbildung, die jahrelange Sport, plus Psychologie, plus KPNI und Coaching. Und dann stehst du da, so ungefähr wie du, glaube ich.
Ja, und die Kombination.
Ne, ja, genau.
Du hast jetzt ganz, ganz oft KPNI erwähnt. Mhm. Können wir das dem Zuhörer und der Zuhörer ein bisschen greifbar machen? Kannst okay. du KPNI in 5 Sätzen erklären?
Das ist das Schwierigste. Super, danke. KPNI ist klinische Psychoneuroimmunologie. Und ich sage immer, das ist die Verbindung von Psyche, Ernährung, Bewegung, Sport, Genetik, Epigenetik, Medizin, von Wissen, was wirklich am Ende von verschiedenen diesen kleinen Wissenschaftszweigen steht. Ja? Weil bei der KPNI arbeiten wir mit letzten Stand der Wissenschaft. Ja? Die Dozenten beschäftigen sich wirklich immer ganz präzise mit den Sachen, was momentan im wissenschaftlichen Bereich am Markt ist. Das heißt, die Studien kommen von 2017, 18, 16, 19, also wirklich, und sie setzen sich damit auseinander. Und das präsentieren die dann den Studenten.
Ja, also so kann ich es auch nur bestätigen. Also die Aktualität der Unterlagen war oder ist teilweise so schnell, du kriegst 5 Tage vorher den Link zum Skript und siehst die Präsentation und denkst, okay, da sind 5 Folien neu, 10 sind raus, ach ja, die Studienlage hat sich verändert.
Genau.
Also die PNI ist auch sehr wissenschaftlich fundiert und das, was du gerade beschrieben hast mit den einzelnen Fachbereichen, dieses Interdisziplinäre, ich beschreibe das immer so, ich drehe das um, die Frage nach dem, warum wird Homo sapiens krank? Warum werden wir nicht 120 Jahre glücklich alt? Weil irgendwann gibt es da so einen Punkt, wo der vielleicht dann in Symptomen, Signalen das Ganze vom Körper geschildert bekommt und dann geben wir dem Ganzen einen Namen, das ist dann die Pathologie, das ist die Erkrankung und dann geht quasi so in Anführungsstrichen Leidensweg los.
Genau.
Um die PNI vielleicht mal ein bisschen greifbarer zu machen. Und da fallen natürlich viele Fachbereiche mit rein. Psychologie, ne? Psychologie, die KPN, Neurologie,
genau.
Nervensystem, Stress. Du hast gerade gesagt, dein Ex-Mann, Ex-Partner hat Burnout gehabt. Ein Riesenthema. Manche sind noch nicht abgebrannt, aber die lodern vor sich hin. Und wann hast du mit der PNI angefangen?
41, Moment, 2020, 2017, genau, war ich erstes Mal bei einem Symposium und 2018, 19 war das Studium. Ja, genau.
Okay, das heißt, die klinische Psychoneuroimmunologie oder auch vielleicht das Fundament für Krankheit, Unwohlsein und Co., das liegt ja auch einem bestimmten Ansatz aus der PNI zugrunde. Und genau über diesen Ansatz möchte ich ja mit dir mal drüber sprechen, über das intermittierende Leben. Intermittent Living, was ja der Leo, quasi der Begründer der PNI, untersucht. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Genau, untersucht und eigentlich würde ich auch sagen, er hat das selbst konzipiert.
Das ist konzipiert.
Genau. Also was ich weiß, seit 2011 sind sie bei der Entwicklung von dem Konzept. Und als fast Ex-Studentin von KPNI kann ich jetzt sagen, ich bin sehr dankbar, weil es ist etwas Handfestes für mich, was ich in der Zukunft nutzen kann für die Leute, mit denen ich arbeiten werde. Weil das Zusammenfügen von den ganzen vielen kleinen Schritten und Sachen, Theorien ist, was wir gelernt haben in 2-3 Jahren. Ja. Ich glaube auch für die Leute, die sich damit wirklich tiefer beschäftigen, es erfordert sicher mindestens mal eine Woche zu besuchen, also das Intermittent Living Konzept, damit man das auch selbst erlebt und für einen verständlich ist, was das alles ist. Ja.
Wo kommt denn das Intermittent Living her? Also wie ist denn Leben darauf gekommen? Intermittierendes Leben, wenn wir das auseinandernehmen würden, den Begriff intermittierend, das heißt ausbleibend, wechselnd,
unterbrochene Reize
genau. In einer Welt, wo wir eigentlich eine ständige Reiz, Überflutung oder immer das Gleiche haben. Ja. Wie kommt er darauf? Oder wie wird das in der PNI geschult?
Genau, also wie kommt er da drauf? Einem für sich haben wir vorher immer schon so gelebt, dass wir gewisse Reize für kurze Zeit zugeführt gekriegt haben. Ja? Also Homo sapiens als solche ist ein Wesen gewesen oder ist noch, die Perioden von zum Beispiel Hunger, Durst, Kälte, Hitze immer erlebt hat. Ja? Und der Leo sagt auch immer, das hat uns eigentlich auch zu dem Mensch dann gemacht, dass wir diese verschiedenen Reizfaktoren immer erlebt haben und zugeführt gekriegt haben. Und die Idee hinter dem Intermittent Living Konzept ist eigentlich die Verwendung von diesen kleinen, alten Herausforderungen als Impfstoff gegen unser heutiges Leben. Weil unser heutiges Leben ist sicher ganz anders als vorher. Wir haben heutzutage einfach alles. Mhm. Alles bedeutet also Überflutung von Ernährung, von Informationen, von Wärme, ja, von Versorgung mit Flüssigkeit. Also es ist ständig alles da und vorhanden und wir können ständig auf alles zugreifen. Was nicht immer sehr vorteilhaft ist für uns, weil wir dadurch unflexibel werden.
Diese Unflexibilität, kannst du die noch ein bisschen mehr konkretisieren? Weil ich habe da im Hinterkopf, als ich mich damals, darauf bin ich gestoßen, da hatte ich mit der PNI noch gar nichts zu tun. Und zwar über diese metabolische Flexibilität, dass dein Stoffwechsel flexibel ist. Und wir sind ja, wie du es gerade beschreibst, heute gar nicht mehr, in Anführungszeichen nicht mehr flexibel, weil unser Körper quasi überladen ist.
Genau.
Chronisch gestresst ist. Und dieses Intermittierende, kannst du das noch greifbarer machen? In welchen Facetten? Du hast schon ein paar Sachen angeschnitten, aber dass das Intermittierende noch greifbarer wird? Oder andersrum? Was ist denn metabolische Flexibilität?
Ja, genau, metabolische Flexibilität, fangen wir so an. Wir als Wesen, als Menschen, für unsere Art und Weise und für unsere Funktion brauchen wir Energie. Ja? Mhm. Und die Energie können wir von verschiedenen Quellen nutzen oder gewinnen. Ja? Unser Körper kann das entweder von Fett, von Ketonen, von Glucose, das sind alles Energiequellen, die wir nutzen können. Es sind verschiedene Prozesse in unserem Körper, bei denen diese Energie von diesen verschiedenen Arten oder Energiequellen entsteht. Und je flexibel ich bin, dass ich in jeder Situation von irgendwo anders die Energie nutzen kann, desto schneller bin ich, desto anpassungsfähiger bin ich. Ja? Ich kann umschalten und ich habe immer genug Energie für das, was ich brauche. Ja? Wenn nur ein Faktor oder eine Energiequelle abfällt, dann habe ich nur zwei. Das heißt, ich habe schon um ein Drittel weniger Möglichkeiten, wie ich funktionieren kann. Ja? Und genau bei Intermittent Living Konzept ist das auch so, dass wir durch die Steps, durch wir die gehen, wieder alle diese Energiequellen nutzen können.
Was ist denn so die klassische Energiequelle, die wir bisher so im heutigen Leben benutzen?
Ja, Zucker.
Also sagen wir Kohlenhydrate?
Ja, eben. Dann Fett. Ja. Bei Ketonkörper ist das dann schon so eine Feinsache, würde ich fast sagen, dass das nicht sehr viele Leute heutzutage nutzen können. Ja, es gibt momentan der Hip mit Keton, also Keto-Diät und so, und die Leute kommen langsam dazu. Obwohl, ich glaube auch nicht, dass das Einzige und Richtige ist, ja, auch für die Zukunft, dass wir uns ständig so ernähren. Da würde ich lieber zu dem Intermittent Living Konzept greifen und verschiedene Reize einfach nutzen, nicht nur die ernährungstechnische. Ja? Weil in eine Ketose oder in einen Status, in den Ketonstatus, da kannst du dich auch anders hineinarbeiten. Also nicht nur durch Ernährung, sondern auch durch Bewegung. Ja? Also ist eh klar. Oder durch Hitze, Kälte. Also es ist, wenn man sich die Studie von dem Leo anschaut und sich reinlässt, dann ist immer so dunk. Ah, jetzt verstehe ich das. Ah, okay, gut. Auch durch das kann ich noch in die Ketose. Okay, also nicht nur durch die Ernährung. Wow, super. Gut, aber kommen wir kurz noch oder näher zu dem Intermittent Living Konzept. Was ist da so wichtig? Was nutzen wir hier? Ich habe schon vorher gesagt, wir nutzen Hunger, Durst, Kälte, Hitze. Das sind vier Sachen. Was noch dazu kommt, sind zum Beispiel Atemübungen oder überhaupt sich mit Atmung zu beschäftigen. Mhm. Wir nutzen zum Beispiel Hypoxie oder Hyperkapnie. Hypoxie, da geht es um den Sauerstoffmangel. Und Hyperkapnie, da ist praktisch die erhöhte Kohlendioxid im Blut. Und auch diese Sachen können wir dann nutzen, dass du in diesen ketogenen Status kommst zum Beispiel. Ja? Sie sagen immer, es gibt 7 Challenges, ja, mhm, die du nutzen kannst. Ich finde aber, es sind 7 Challenges und noch 2 Kleinigkeiten. Mhm. Das ist zum Beispiel kognitive Herausforderung. Ja. Die raten uns immer, dass wir zum Beispiel Sudoku lösen. Ja. Also, dass du wirklich kognitiv schaust, wie schnell du bist und dass du dich da auch besserst. Das habe ich auch angefangen zu tun vor kurzem. Das ist wirklich sehr gut. Und einmal zum Beispiel, einmal in der Woche Schlaf unterbrechen. Ja. Dass, mhm, du wirklich nur 3-4 Stunden schläfst. Gut.
Lass uns doch mal auf die einzelnen Facetten, mhm, okay, eingehen, weil ich glaube, der Zuhörer hat jetzt verstanden, okay, wir sind heutzutage sehr monoton, mhm, unterwegs und uns geht die Flexibilität im Alltag verloren. Aufgrund der mangelnden Flexibilität ist das quasi so ein bisschen der Ursprung vielleicht für Symptome, Signale oder ähnliches. Ich erinnere mich noch in der PNI-Ausbildung, machen wir das Thema Insulinsensitivität und Insulinresistenz. Und sehr viele fragen sich, na, warum kann denn der Körper insulinresistent werden? Und da erinnere ich mich noch, der Dozent hat gesagt, na, weil das kann. Weil der Körper dafür angepasst ist. Mhm. Deshalb, die Trigger, die wir jetzt vielleicht besprechen werden, das ist nichts Neues für den Körper. Wir reden eigentlich über sehr alte evolutionsbedingte Reize für unser Körper super angepasst ist. Und die würden wir jetzt mal besprechen. Das sind vielleicht die 7 Challenges, die du meinst.
Genau, 7 Challenges. Genau.
Dann lass uns doch mal mit einer Challenge starten.
Gut. Naja, dann, wenn du schon beim Insulinresistenz bist, dann hat das halt mit Ernährung zu tun. Mhm. Und ich glaube, das kennen auch schon Leute heutzutage so vom Hören. Es geht um Intermittent Fasting. Ja, dass du praktisch gewisse Zeit nicht isst. Ja, mhm, ist eh klar. Es gibt verschiedene Arten, wie wir das angehen können. Die Leute fangen meistens bei 8, 10, 12, 16, 24 Stunden. Man empfiehlt nicht länger als 3 Tage zu fasten. Ja. Mhm. Das hat uns auch Leo immer wieder erzählt. Gewisse Prozesse im Körper beginnen erst ab 13 Stunden praktisch funktionieren. Das heißt, du kommst durch Fasten erst nach 13 Stunden in diesen ketogenen Status. Ja? Das braucht dein Körper, dass es schafft. Mhm. 16 Stunden ist noch besser dann. Ja? Und wenn du das dann noch mit Bewegung kombinierst, ja, das heißt zum Beispiel zuerst bewegen und erst dann essen, ja, wie wir schon immer gemacht haben. Also wir sind Jäger und Sammler, okay, kommen wir zum Jäger. Die haben auch zuerst immer stundenlang was getan, ja, und nach getaner Arbeit haben die dann gegessen.
Und so ein bisschen erst Bewegung, ja, dann gegebenenfalls was Erjagtes oder was gefunden und dann gab es Essen. Und genau. Und wann kam der Einkaufskorb vielleicht, wurde mir gemobst oder war zu schnell, nichts gefunden. Was mache ich denn da? Ach, nichts essen.
Ja, eben. Super.
Also intermittierendes, ja, Fasten ist ein Teil aus dem Bereich Ernährung. Mhm. Du hast auch schon ein paar Stunden gesagt. Kennt unser Körper da Stunden oder wie kann jetzt der Zuhörer mal testen, okay, wie lange schaffe ich es denn ohne Essen?
Ja, das kannst du leicht versuchen, wie lange du das schaffst. Also ich beginne oft das mit sehr vielen Klienten, die das nicht mal 4 Stunden schaffen, ja? Und die sich dann wundern, was, 8 Stunden soll ich nicht essen? Dann beginnen wir meistens Step by Step über die Nacht ein bisschen Zeit verlängern, dass sie eventuell letztes Mal um 18 Uhr essen und dann erst wieder Frühstück. Oder ja, so Brunch, ja, das sind dann die Fortgeschrittene schon. Aber das sind wirklich alles, ich bin immer so erstaunt, Prozesse, die auch lange dauern. Und ich sage auch den Leuten, bitte nicht von heute auf morgen fasten und ja und was weiß Kuckuck, wie viele Stunden, Step by Step. Weil ich meine, ich war schon Personal Trainer, Psychologiestudentin aus, habe ich gerade nie angefangen. Und eigentlich habe ich erst mit 2017 auch mit Fasten angefangen. Bis dahin war das für mich keine Frage oder ich habe mich auch damit nicht so beschäftigt. Ja? Und ich musste auch Step by Step machen. 8 Stunden, 10 Stunden, wirklich. Ich bin so dieser typische Fallbeispiel dafür, wie lange das dauert und dass das ein Training ist. Ja? Und deswegen auch das ganze Intermittent Living Konzept. Es ist immer gut, wenn man sich das Step by Step alles aneignet. Ja? Jede diese Domäne erforscht für sich, wie gut gehe ich damit um. Okay, Fasten habe ich geschafft, gut. High-intensive Bewegung habe ich schon jahrelang gemacht. Atemübungen mache ich seit 1,5 Jahren, das geht, das ist nicht so ein Problem. Kälte, ja, kalt duschen, oh mein Gott, ich habe erst dieses Jahr damit angefangen, also ich war total anti-Kältetyp, ja, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ja, Hitze, also Saunabesuche, das war immer schon, das war immer okay, aber zum Beispiel Kälte war für mich etwas, ja, das hat jetzt gedauert. Und womit ich nach wie vor noch immer Problemchen habe oder woran ich arbeite, ist Trinken. Ja, intermittiertes Trinken. Lange ohne Trinken auszuhalten. Also ich glaube, wenn ich mir die Challenges anschaue, ist das eine der schwierigsten Domänen. Ja.
Es ist spannend, was du gerade. Du hast jetzt ganz viele Sachen genannt, sei es Kältereize, Wärmereize. Also quasi aus der Ernährung hast du gerade das intermittierende Fasten beschrieben. Und ich würde auch mal das Trinken zur Ernährung kurz zählen, weil natürlich gesellschaftlich sehr viel konditioniert ist, ne? Frühstück, Mittag und Abendbrot, steckt sogar das Essen noch mit drin. Also wir sind da von vorne bis hinten durchgetaktet, was es am Ende und wann es zu essen gibt. Und dieses Spätstücken mal das Essen weglassen. Ich glaube, das hat jeder in seinem Leben schon mal gemacht. Auf gut Deutsch, du warst Freitagabend feiern, hast einen über den Durst getrunken, hast dich übergeben, dir ging es am Samstag hundeelend und du hattest einfach keinen Bock, was zu essen. Und komischerweise hast du überlebt, weil dein Körper altbekannte Mechanismen abläuft. Der sagt dann nicht einfach, okay, bist dann gesoffen, sorry, war's dann mit dem Leben? Nein, dann gehst du Sonntagmittag vielleicht wieder ganz nett und dann sagst du, oh, jetzt mal mit Rollmops oder ein Konterbier, was auch immer, wo du dann wieder sagst, hey, mir ist gerade wieder nach Essen. Lass uns doch mal auf dieses intermittierende Trinken eingehen, weil es, glaube ich, das ist für viele ein Aha-Erlebnis, wenn sie hören, wie, ich soll nicht immer schlückchenweise ständig trinken. Lass uns da ruhig mal gerne ein bisschen ins Detail schauen, was dann im Körper passiert, wenn wir durstig sind.
Genau. Also wenn wir durstig sind, dann geht praktisch die Produktion von dem Oxytocin hoch. Und
Was ist Oxytocin?
Oxytocin ist ein, wie nennt man das schön, Kuschelhormon. Also ein Hormon, der uns eher milde macht, glücklich, ausgeglichen. Ja, etwas Oxytocin wird zum Beispiel gleich nach der Geburt ausgeschüttet. Ja, und es verschafft praktisch auch die Bindung zwischen dem Kind und Mutter, mit anderen Hormonen noch dazu, aber es ist auch ganz wichtig. Gut, durch Durst kannst du zum Beispiel auch typische Stressreaktionen ein bisschen mildern. Ja? Also die Aktivierung von unserer HPA-Achse.
Das würde ja bedeuten, dass Durst dich Durst friedlich macht.
Ja, genau. Da erzählte Leo auch immer so eine schöne Anekdote von den Tieren in Afrika, die zum Beispiel, wenn sie lange Strecken durchlaufen und bei einem See oder einer Wasserlacke endlich anlangen, dann sind verschiedene Tiere von verschiedenen Arten ganz friedlich nebeneinander und trinken. Ja? Und es kämpft niemand. Nach dem Trinken gehen sie auch kilometerweise noch zurück und erst dann beginnt was, ja? Vielleicht, wenn sie wieder zu sich kommen. Aber solange sie durstig sind, sind sie wirklich ganz friedlich. Und ja, das kannst du auch vielleicht nach deiner Nacht, was du erzählt hast mit Bier und Party, dass du auch am nächsten Tag ziemlich ruhig und friedlich bist.
Also ich glaube, das kann ja, wenn ich jetzt Klienten oder Seminarteilnehmer frage, wie sie bei Hunger und Durst reagieren emotional, dann können die das oftmals nicht auseinanderhalten. Mhm. Also bei Hunger, ja, aggressiv, da werde ich zu Diva. Mhm. Das kennt man vielleicht auch aus der Werbung. Aber bei Trinken, da antworten auch ganz viele, werde ich aggressiv. Und jetzt versetzt vielleicht den Zuhörer mal kurz in die Lage, ihr habt richtig Durst, ihr seid gerade in Afrika, in der Savanne, euch hängt die Zunge schon auf dem Sand, es ist am Rand des Mund schon so ein bisschen weiß und trocken und jetzt kommt jemand daher mit eurem Lieblingsgetränk. Es kann auch irgendwas total Ungesundes sein. Wie würdet ihr die Person fragen, dass ihr was zu trinken bekommt? Haut ihr der Person auf gut Deutsch einen auf den Kopf und sagt, gib her das Trinken, mit der Gefahr, dass das Trinken verschüttet und ihr beide nichts davon habt? Sehr wahrscheinlich fragst du, kann ich bitte etwas trinken? Also mit einem so friedlichen...
Friedlichen, genau.
Und das, was du gerade sagst, ich habe Vorträge, halte ich ab und zu bei der Polizei und da hat mir ein Polizist mal gesagt, Carsten, es vor vielen Jahren, jetzt ist das nicht mehr so, ist Trinken und Durst eine Foltermethode gewesen. Du hast Schwerverbrecher, die sollten irgendein Geständnis machen. Also was hat man gemacht? Ihnen das Trinken weggenommen. Und dann hat man sie dursten lassen. Und dann haben sie sich ins Verhörraum gesetzt, Wasserflasche hingestellt, sagt, möchtest du etwas erzählen? Und dein Körper signalisiert ja, da steht mein Überleben. Ich weiß, dass ich ohne Flüssigkeit nicht auskomme. Und dann fangen die an zu reden. Also das wird heute meines Erachtens, was er mir geschildert hat, nicht mehr angewendet. Aber das ist nicht unbekannt, dass der Mensch friedlich wird, wenn er Durst hat. Jetzt drehen wir das mal um. Jetzt trinken wir ständig.
Ja.
Was macht das mit dem Körper?
Was macht das, genau. Ich glaube nicht, dass wir dadurch friedlich werden. Ja? Mhm. Es ist eher die Umkehrung dessen als friedlich. Ich glaube, wir sind dann eventuell vielleicht ein bisschen mehr zappelig, mehr nervös. Durch zu viel Trinken, das wissen wir auch heutzutage schon, dass wir uns sehr viele Stoffe praktisch rausschwemmen von dem Körper. Mhm. Ja? Also, gut. Du hast mich wieder. Jetzt muss ich noch weiter trainieren mit dem Trinken.
Also vielleicht können wir die ganze Gesellschaft etwas friedlicher einstellen, wenn wir dieses intermittierende Trinken einbauen. Wie schaut denn das aus, das intermittierende Trinken?
Ein und für sich geht das wie mit dem Fasten. Ja? Also du trinkst dann größere Menge an Flüssigkeit. Also da sage ich bitte Wasser oder ein Tee, ein Kräutertee von mir aus, aber keine Süßgetränke oder Säfte oder was schon immer. Mhm. Damit war das wieder. Ein und für sich ist es wie beim Essen, am besten nach dem Bewegen. Ja? Mhm. Also nach der Bewegung kannst du dann mehr trinken. Und ich muss sagen, wie trainiere ich das wenig Trinken? Ich mache oft das Spinningstunden. Mhm. Und ich versuche wirklich bei den Spinningstunden durchzuhalten, ohne zu trinken. Das ist schon High-Five-Qualität. Also nachher kannst du trinken wirklich wie ein Elefant. Das ist...
Aber jetzt ist ja das so bei manchen in Köpfen drin, zum Beispiel, ja, wenn ich zu wenig trinke, bekomme ich Kopfschmerzen. Dann ist ja das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dann ist ja alles schon vorbei. Anders Argument ist zum Beispiel auch, na, wie ist denn das, wenn ich jetzt 2 Liter hinterkippe? Mhm. Wann ist denn das Stopp? Wann höre ich denn auf? Und rutscht das dann nicht einfach durch? Da gibt es ja verschiedene Ideen mit dem Bulk Drinking. Ja. Kannst du da noch ein bisschen erklären?
Naja, es gibt einen Mechanismus, so einen Schluckreflex oder Schluckart, und irgendwann mal kannst du nicht mehr schlucken. Mhm. Ja? Das ist so ein eingebautes Stopp. Also da musst du kein, also das Körper sagt dir schon dann automatisch, wann eigentlich aus ist.
Also wie so ein Reflex quasi.
Genau, ja. Mhm. Also ich finde das nicht so, du musst das einfach ausprobieren, weißt du? Es ist so schwierig, darüber zu erzählen, aber ja. Nimm dir 2-3 Gläser, stell sie hintereinander und trink. Ja? Und irgendwann mal kommst du, also jetzt gar nicht mehr. Aber du siehst auch nachher, du bist dann vielleicht wirklich stundenlang nicht mehr durstig.
Mhm. Ja? Weil der Körper das quasi speichert, aufnimmt.
Genau.
Für seine Physiologie nutzt.
Ja, genau.
Okay, also intermittierendes Trinken, intermittierendes Fasten. Du hast jetzt was mit Bewegungen erzählt. High-Intensitätstraining. Mhm. Kannst du dazu ein bisschen drauf eingehen, was das mit einem Intermittent Living zu tun hat?
Genau. Also bei High-Intensity-Training, die du zum Beispiel so konzipieren kannst, dass du zum Beispiel 30, 40 Sekunden volle Power gibst und dann wieder ein bisschen Pause, aber nicht ganz so eine Pause, dass du wieder zu Kräften kommst, sondern du steigst wieder ein. Durch diese Art von Reiz, es ist wieder auch eine Reiz, die du dir zufügst, dass du praktisch den Körper dazu zwingst, weiterzumachen. Also Intervalltraining ist praktisch die beste Art, wie du deine Leistung steigern kannst. Mhm. Ja? Das heißt, es fällt auch wieder in Bereich von Adaptationsfähigkeit.
Mhm. Ja. Adaption heißt quasi Anpassung.
Anpassungsfähigkeit, genau. Und
wie könnte das praktisch ausschauen, so eine Einheit?
So eine Einheit, es gibt verschiedene High-Intensity-Trainingsarten heutzutage schon, aber den ich nutze, sind zum Beispiel 40 Sekunden Belastung mit Musik, ja, mhm. So takte ich mir das, und dann habe ich auch immer 10 Sekunden Pause, ja. Und da gehst du verschiedene Übungen durch. Ich würde das dann aber oft das eventuell auch ein bisschen kombinieren mit mal eine Ausdauertraining oder eine Ausdauerart zu machen. Und mal kannst du das auch bei Krafttraining machen, wo du wirklich in diesen 40 Sekunden ungefähr auf die Anzahl von Wiederholungen kommst, wo die Kraft dann wirklich schon da ist.
Und Intensität heißt intensiv in den 40 Sekunden, als diesem genau. Beispiel, maximale Power, also wirklich ausbelasten bis bei 39, du vom Sattel fällst, vom Spinningrad.
Genau, zum Beispiel.
Okay, es gibt ja dieses Tabata.
Mhm. Ja.
Das sind ja so ähnliche 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 8 Runden hintereinander. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, die Intensität, weil ich sehe sehr häufig Tabatas, ich nutze die gerne zwischendurch. Mhm. Nicht maximal ausbelastet, sondern einfach, okay, 4 Minuten kann ich zählen, 8 Runden, kann eine Hüftkreisen sein, kann man mal schnell zwischendurch einbauen. Aber diese extreme Belastung, diese Intensität, das sehe ich bei manchen, wenn ich im Fitnessstudio bin oder draußen im Training, ja, mit Intensität hat das manchmal nicht so viel zu tun.
Naja, ja, eben, aber du, das ist auch mein Ansatz immer, also meine Leute trainiere ich immer, dass ich versuche, sie zu pushen, dass sie alles geben, weil ich sage, schau, eine Stunde bist du jetzt da, nutz die Stunde, weil die Stunde könntest du auch woanders liegen, ja, oder mit Freunden Zeit verbringen oder mit deinen Kindern oder mit deinem Mann oder ich weiß es nicht, also wenn Training, dann Training, ja, und das sollten sich die Leute vielleicht ein bisschen merken. Gut, ja. Jetzt haben wir schon so viel gesagt, was eigentlich notwendig ist. Und, ja, jetzt könnten wir das vielleicht.
Also, wir haben Ernährung, Bewegung, Trinken.
Ja.
Was Hitze, waren die anderen?
Naja, es gibt noch Hitze, Kälte.
Mhm. Ja. Was hat Hitze und Kälte mit dem heutigen Leben zu tun?
Hitze und Kälte. Gut. Heutzutage leben wir in einem Bereich, in einem Thermobereich, wo wirklich nicht sehr große Unterschiede für uns da sind. Ja, also zwischen diesen 20 bis 23 Grad, auch im Winter. Ja. Mhm. Im Sommer verstecken wir uns dann wieder irgendwo drinnen, damit wir wieder in diesem Thermobereich sind. Was aber für Menschen wirklich auf Dauer nicht sehr fordernd ist, weil dann kommen zum Beispiel, ja, wie das die Leute nicht sagen, immer kältere Tage und dann werden plötzlich alle krank und haben alle Grippe. Und ja, die sind nicht mehr auf diese Unterschiede gewohnt. Ja? Die sind nicht anpassungsfähig an diese kleine, feine Schwankungen. Kälte kannst du bei Intermittent Living so nutzen, dass du zum Beispiel Kältedusche machst oder Kältebäder. Ja? Kalte Dusche ist um so 15 Grad, ja? Auch zu trainieren, also es ist nicht leicht und sehr viele Leute mögen das auch am Anfang nicht, so wie auch ich, aber jetzt habe ich es gelernt und ich muss sagen, also ich war total ein Hitzemensch und ich liebe jetzt meine Kältetage, weil ich dusche dann kalt in der Früh und ich bin sofort da. Weißt du, du bist kognitiv, es ist so enorm, dass das, ja, also ich nutze das teilweise auch jetzt hin und wieder, wenn ich einen Vortrag oder was Wichtiges oder Coaching und ich sehe, ich bin irgendwie so ein bisschen schlapp oder durch den Tag schon müde, kalt duschen, zack. Dann bist du für ein, zwei Stunden kommst du so hoch, also es ist so ein Reiz, der dich wirklich weiterbringt. Dann haben wir noch extreme Kälte, das ist dann zwischen 0 bis 2 Grad, da kannst du entweder die Kammer nutzen oder wirklich irgendwo in ein kalter See. Ja. Das geht sich fast aus, ja. Hitze, haben wir dann gesagt, Saunabesuch. Da gibt es auch mehrere Studien dazu, wie gut das eigentlich für Herzkreislauf und für verschiedene chronische Erkrankungen ist. Und man hat sich auch Studien angeschaut, wo man wirklich länger lebt, wenn man regelmäßig die Sauna besucht. Ja.
Ich glaube, da gibt es einige bei skandinavischen Ländern und schwedischen, wo man Untersuchungen gemacht hat. Die haben aber natürlich auch wieder die Kombination mit Kälte und Wärme.
Ja, das ist lustig. Das habe ich auch vorher nicht gewusst und es ist so simpel plausibel für mich. Hitze ist Hitze und Kälte ist Kälte. Wenn du nach der Sauna zum Beispiel in ein kaltes Bad reingehst, du zerstörst den ganzen Input, was du dem Körper durch die Hitze gegeben hast, weil du kühlst den Körper von außen. Ja? Das heißt, wie auch der Leo immer sagt, nach der Sauna bitte nicht kalt duschen oder in die Kälte gehen, sondern bleiben und das Körper selbst regulieren lassen. Ja? Das heißt auch zum Beispiel nach kalt duschen oder Kälte nicht mehr in die Hitze, ja, oder im Warmen, sondern so in milde Temperatur das Körper lassen, wieder erhitzen. Und was noch auch sehr gut ist, zum Beispiel, das nutze ich bei meinen Leuten, wenn sie abnehmen wollen, wenn du nur um ein Grad die Körpertemperatur senkst bei Menschen, du brauchst mindestens 250 Kalorien, damit du wieder um ein Grad wärmer wirst. Ja? Das heißt, beim Abnehmprogrammen kannst du das gerne nutzen als eine Maßnahme, wo du mehr Energie brauchst in deinem Grundumsatz.
Darf ich an dieser Stelle eine ganz kurze Warnung ausgeben? Bitte jetzt nicht einfach runterrechnen, okay, ich möchte 3000 Kilokalorien verbrauchen, also kühle ich mich einfach um 6 Grad runter. Also das wäre dann etwas fatal, weil irgendwann ja, ist das dann mit Blutfluss und Herzschlag ein bisschen schwierig. Andersrum ist es genauso, ne? Wenn wir zu heiß werden, also wenn wir Fieber bekommen, ich weiß nicht, ich glaube, das sind auch um die 250 Kilokalorien, braucht der Körper mehr, um sich wieder runterzukühlen, über Schwitzen und Co. Deshalb ist zum Beispiel, wenn du hohes Fieber hast, sagen wir mal wirklich 40 aufwärts, so ein Energieverlust für den Körper auch andersrum. Also Kälte, dein Körper muss den Kern warm halten oder in einer richtigen Temperatur. Das kostet Energie. Hast du die nicht, holt sich der Körper die Energie. Da bist du Matsch in der Birne, also kannst nicht mehr denken. Das Gehirn bekommt weniger Energie. Und Muskulatur und alles, was an Eiweiß rumfliegt, wird abgebaut. Gluconeogenese, ne, dass quasi Glucose hergestellt wird, um dich zu, am Überleben zu schützen. Das sehen manche dann gar nicht. Also auch Kitze und Kälte, bitte nicht gleich sagen, hey, ich krabbel dann mal in den Tiefkühler rein.
Gut, aber da würde ich jetzt sagen, bitte nicht alle entzünden und Fieber kriegen, damit ihr abnimmt. So seht ihr jetzt.
Okay. Aber schön. Aber schön, ja, dass du sagst, auch mit der Zahl, dass wir Energie brauchen, um entsprechend unsere Körpertemperatur zu regulieren. Die Leute gucken immer, wenn ich in die Sauna gehe, und die hüpfen dann ins Tiefseebecken oder in dieses Eisbecken oder schmieren sich mit Eis zu. Lasst doch euren Körper mal regulieren. Guckt doch mal, was passiert. Vielleicht wird ja automatisch kalt oder vielleicht kriegst du nochmal eine richtige Hitzewallung. Mhm. Wir versuchen, unseren Körper so schnell von außen in die Homöostase zu bekommen, also quasi ins Gleichgewicht, und geben ihm gar keine Chance, das selber zu machen. Obwohl er es ja super kann.
Ja. Und das ist auch wiederum so eine Frage mit der Zeit. Lass dir Zeit für alles. Auch für jeder einzelne Reiz, die auch zum Beispiel in diesem Konzept ist. Es ist ein Training. Und Step by Step. Nicht von heute auf morgen und alles auf einmal. Ja, das funktioniert absolut nicht.
Wir haben Kälte, wir haben Wärme, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Bewegung. Du hast das von Schlaf erzählt.
Ja, Schlaf. Das war noch drinnen. Das war zum Beispiel, naja, Schlaf ist sowieso die einzige Möglichkeit, wo wir uns regenerieren, und was auch ganz wichtig ist. Trotzdem, es ist auch eine Möglichkeit, wo wir ein kleines Reiz setzen können und mal halbe Nacht nicht schlafen. Mhm. Ja? Also was auch sehr gesundheitsförderlich ist.
Dafür aber die anderen 6 Nächte, wenn wir es auf eine Woche sehen, dann ausreichend schlafen?
Ja.
Sicher. Ich hatte an Schichtarbeiter, die sagen, ja geil, dann mache ich alles richtig.
Das ist super. Na. Ja, die armen Schichtarbeiter, das ist ja. Die sollten doppelte Gehalt haben.
Mindestens. Aber das dann bitte nicht rauswerfen und sagen, geil, ich habe mehr Gehalt, sondern legt es euch zur Seite, weil ihr braucht das eventuell für eure Gesundheit später.
Ja. Du, aber jetzt noch, damit das für die Leute wirklich nicht so verwirrend ist. Ja? Mhm. Das Intermittent Living Konzept, wir haben über 7 Challenges gesprochen, über eine Woche pro Monat, weil die Leute haben dann irgendwann mal gedacht, oh je, jetzt muss ich immer so leben, ja, und ständig. Nein, nein, nein. Es reicht dir wirklich auch zum Beispiel einmal pro Monat eine Woche so zu leben. Mhm. Oder wenn sich das nicht ausgeht, dann einmal pro 2 Monate. Ja? Aber dann bitte diese Woche einhalten. Und Leo teilt die Tage noch auf Kältetage und Wärmetage. Mhm. Ja? Und es würde zum Beispiel empfohlen, dass du 3-mal pro Woche einen kalten Tag machst und 2-mal einen heißen Tag machst. Aber dann wirklich das Step by Step schön durchführst. Mhm. Ja? Diese ganzen Sachen und diese feinen Sachen werden den Leuten auch bei diesen Intermittent Living Wochen beigebracht. Ich kann kurz nur sagen, bei dem kalten Tag, da geht unser pH-Wert hoch, und wir nutzen da zum Beispiel kalte Dusche, Eisbäder, Hypoxie, Fasten ist in dem Bereich. Dann Ausdauertraining ist gut im kalten Tag, und wir essen mehr Obst und Gemüse. Ja? Mhm. Die Wärmetage, also die heißen Tage, da geht die pH-Wert runter. Wir nutzen
ganz kurz, wenn du vom pH-Wert sprichst, von einem bestimmten Gewebe, von einer bestimmten Flüssigkeit im Körper, weil unsere einzelnen Systeme haben ja unterschiedliche pH-Werte. Magen, Blut, fasziale Strukturen, intrazelluläre Flüssigkeiten, Co., weil du gerade sagst, pH-Wert. Nicht, dass jetzt der Erste sagt, ja, Säure-Base-Haushalt und ich esse ein bisschen eine Kaisernatron und alles wird gut.
Ja. pH-Wert im Blut.
Okay, danke. Gut.
Ja. Okay, gut. Und bei diesen heißen Tagen haben wir dann also heiße Dusche, ja, Sauna, Hyperkapnie-Übungen, Heat und Kraft-Ausdauertraining und intermittiertes Trinken, ja, ganz cool nach der Sauna wirklich, und fermentierte Lebensmittel. Ja? Mhm. Das ist auch noch, worauf wir noch nicht so eingegangen sind. Also fermentiert Essen empfiehlt sich wahnsinnig gut und sehr große Vielfalt an Ernährung, an Substanzen, die wir zu sich nehmen. Ja? Mhm. Die empfehlen 120 verschiedene Arten von Nahrungsmitteln zu essen pro Monat oder mindestens schaffen 30 unterschiedliche pro Woche. Ja? Also weil problematisch bei den Leuten ist heutzutage auch wirklich diese Vielfalt von dem, was wir essen. Wir essen fast immer das Gleiche.
Ja, ja. Also manchmal ist die, vielleicht sieht das Essen auf dem Teller gar nicht gleich aus, aber die Bestandteile sind gleich. Ne? Mhm. In der Kantine gibt es am Montag gibt's Pasta, dann gibt es Pizza, dann gibt es Brote. Das ist letztendlich von der Lebensmittelbeschaffenheit, von den Inhaltsstoffen, ja, fast immer das Gleiche, bloß eine andere Form gebracht.
Ja.
Hier die Abwechslung schaffen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenknackpunkt in der Ernährung. Viele sind extrem gut informiert, kriegen das aber auf ihrem Teller nicht gebacken. Die sitzen vom leckersten, schönsten, dekoriertesten Teller und kriegen das nicht hinter, weil sie sich dann eine Platte machen und sagen, ist das jetzt denn eigentlich gesund? Da ist doch Gluten drin. Oha. Vielleicht ist ja mal Gluten essen gar kein Problem. Aber 30 Tage, 366 Tage, immer die gleiche Leberwurststulle zum Mittag, macht was mit dir.
Du, das ist auch zum Beispiel, da mache ich immer wieder Gedanken wegen meinen Kindern und so. Da versuche ich auch immer so eine Vielfalt reinzubringen, weil zum Beispiel zum Mittag essen sie in der Schule immer. Ja? Mhm. Naja, da kann ich nicht so viel reingreifen. Also teilweise schon ein bisschen. Ich könnte das steuern, weil ich gesagt habe, sie haben Allergien und so und bitte eine Ausnahme, dann könnte ich kurz aussuchen, aber ich habe auch wirklich nicht so was Cooles drinnen gefunden, dann versuche ich mindestens, dass sie Frühstück und Abendessen gut haben. Ja, und Vielfalt. Mhm. Zum Beispiel heute haben wir Eier mit Garfioli, Petersilie und dazu haben sie Mandeln gehabt. Ja, die haben zwar wieder geschaut, was ist das? Aber ich habe gesagt, ja Leute, in der Schule gibt es Nudeln dann. Aber trotzdem, ich habe es geschafft, dass sie mindestens, Sauerkraut haben wir noch dazu gehabt. Genau. Ah. Das wäre auch cool. Ja, dass sie auch diese Vielfalt da drinnen haben. Ja.
Das ist ein schöner Einwand, diese Vielfalt, um dieses intermittierende Leben zu unterstützen. Wenn ich jetzt, weil du hast ja jetzt viele Facetten vom intermittierenden Leben beschrieben, auch die, ich nenne es mal, warum es Sinn macht, unseren Körper auch diese Woche, diese Tage im Monat mal zu geben. Mit welchem Schritt würdest du als erstes anfangen?
Also ich würde mit dem Schritt anfangen, mit dem du dich persönlich am leichtesten tust. Mhm. Also das ist für jeden Mann wirklich unterschiedlich. Wie gesagt, schau, also für mich war das mit dem Essen und Atemübungen kein Problem. Kälte und das mit dem Trinken, das sind für mich die zwei Herausforderungen. Ja? Mhm. Vielleicht ist das ganz genau für dich was Umgekehrtes. Deswegen, du hast mehrere Sachen und du suchst dir selbst aus.
Ja.
Ja? Ja, würde ich so sagen, wirklich.
Okay.
Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also ich sehe das ähnlich wie du. Such das kleinste Zahnrad, was das ganze Getriebe zum Laufen bringen kann. Das kann die kalte Dusche sein, das kann ein Saunagang sein. Mhm. Das kann mal Spätstücken sein, Samstag das Frühstück weglassen, Sonntag das Frühstück weglassen. Mhm. Die Mahlzeitenfrequenz auf 15 bis maximal 21 Mahlzeiten pro Woche runterfahren. Was ja nicht heißt, dass du weniger isst, auch nicht kalorisch weniger isst, weil das verstehen manche, ja, intermittierendes Fasten nehme ich ab. Ja, wenn ich zwei Mahlzeiten am Tag esse und da 4000 Kilokalorien reinpfeife, kann sich das auch bemerkbar machen, wenn ich bloß 2000 brauche. Aber diese metabolische Flexibilität, um diesen Kreis zu schließen, das ist ja das, für was wir gemacht sind. Anpassungsfähigkeit. Wir sind super Anpassungswesen.
Ja.
Mal die Heizung auslassen im Winter. Was passiert denn dann? Ah, wird mir kalt. Was machst du, wenn dir kalt ist? Dann fange ich mich an zu bewegen. Da zitter ich. Ah, und dann? Na, dann bewege ich mich. Dann suche ich mir vielleicht jemanden zum Kuscheln oder eine Decke. Oder machen ein Feuerchen in der Wohnung. Ich muss erstmal Brennholz suchen. Also dieser Antrieb, sich anzupassen, Und du hast einen Punkt gesagt, Bewegung vorm Essen ist enorm wichtig. Es war schon, Bewegung ist schon immer die Lösung auf alle Probleme gewesen. Also meistens. Kurz zuhauen, weglaufen, totstellen, wenn gar nichts mehr geht.
Genau. Du, ja, das mit der Bewegung. Eigentlich in diesem ganzen Konzept noch das wichtigste oder wichtige Satz drinnen ist, diese sitzende Lebensart und Weise. Ja, also auch Leo sagt, was uns eigentlich krank macht. Er sagt immer zwei Punkte, sind Sitzen und Essen von vierbeinigen Tieren. Ja, das sind so immer so Sachen, was ich mir so mitnehme. Und das mit dem Sitzen, das kann ich auch selbst bestätigen. Ich habe nach meinem Studium habe ich 2 Jahre in einem Büro gearbeitet als Psychologin und ich bin wahnsinnig viel gesessen. Und ich bin nach 1,5 Jahren da rausgegangen und habe eine Bandscheibenvorwölbung gehabt. Ich als Trainer, ja, ich als Bewegungsmensch. Ich war gezwungen zu sitzen. Mhm. Also erst später habe ich dann irgendwie angefangen zu nachdenken und ich habe mir einen Stehtisch gewünscht im Büro. Ich habe gesagt, ich komme nicht zurück, solange ein Stehtisch nicht da ist. In 5 Minuten war der Stehtisch da drinnen. Ja, so habe ich auch geguckt. Es geht. Ja. Und wirklich, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil einem für sich, ich weiß eh, wie die Bewegung für mich wichtig ist. Ich hätte mir wirklich nicht gedacht, dass nach 1,5 Jahren ein bisschen mehr sitzen als sonst sowas entstehen kann. Ja. Auch mit dem ganzen Training, was ich gemacht habe. Ja. Diese Art zu viel sitzen, du kannst das mit dem Training dann nicht mehr kompensieren, ja, wenn du dann 1-2 Stunden pro Tag trainierst dann später. Deswegen auch das immer wieder unterbrechen. Das ist auch das, was der Leo uns immer beibringt, nach 30, 40 Minuten sitzen, aufstehen und eine Übung machen, sich bewegen. Ja.
Ja. Das ist, das habe ich auch in den Alltag integriert. Wir haben unsere Wohnung quasi auf Bewegung ausgerichtet mit Klettergerüst und Kettlebell. Also du fliegst quasi, wenn du ins Wohnzimmer gehst, über die Kettlebell, musst du sie kurz anheben, beiseite stellen, kannst dich draußen ranhängen ans Linktrainer. Ja. Das, ja. Dieses Sitzen, diese Inaktivität, nicht zu Gattung Homo sapiens.
Ja, absolut. Also
ich glaube noch nichts zu Homo. Homo Sitzikus kommt vielleicht noch, aber Darmträgheit, was es nicht alles gibt, Piriformis-Syndrom. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Klienten ist. Ich habe das damals in der Sporttherapie ganz häufig erlebt. Die Büroathleten sind dann quasi zur Reha gekommen, weil ihnen was weht. Wie haben die sich warm gemacht? Haben die auf Fahrrad gesetzt?
Ja, genau.
Da habe ich gesagt, hey, guck mal, da ist ein Crosstrainer, da ist ein Springseil. Oh, ich muss die Hüfte strecken, geht ja gar nicht. Ja, aber mach dich doch mal flexibel. Ja? Guck mal, alle Fahrräder belegt. Nicht schlechte Laune bekommen, sondern direkt umswitchen und sagen, geil, ich darf mal was anderes probieren.
Ja, ja, da muss ich aber sagen, ich war auch mal bei so einer Reha und da haben sie mich aber zum Laufband gestellt und mich jeden zweiten Tag laufen lassen, auf dem Laufband, weißt du, wie ich zurückgekommen bin. Das wirst du nicht wissen. Also 2 Wochen Reparatur an meinem Knie, ja, bis das der Physio wieder hingekriegt hat. Ich sage, was hast du dort gemacht? Was ist ja Laufband? Ja.
Also abgesehen davon, dass Laufband die Motorisierten deine Ischiochoralmuskulatur, deine hintere Muskelschlinge ausschalten, weil du das Band nicht selbst antreibst, sondern es nach hinten geführt wird. Es laufen ja eigentlich, wo mein Essen läuft vor mir her, ich laufe hinterher. Irgendwann kippt das um, dann kann ich es mal anfassen, vielleicht essen oder nur anfassen, streicheln. Manchmal wünsche ich mir einfach so ein bisschen, oh, die Bahn kommt später, da muss ich mal loslaufen. Und als Sporttherapeut gucke ich dann von Weitem immer und innerlich schließe ich Betten ab, mal gucken, was das erste kaputt geht. Knie, Hüfte, Rücken. Ah, Bahn später genommen. Also, ich glaube, der Zuhörer bekommt eine ganze Fülle grad, was eigentlich intermittierendes Leben beinhaltet, warum das Sinn macht. Hat auch jetzt schon ein paar Ideen, wie man damit beginnen kann. Wie kann denn der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt sagen, wenn sie jetzt meint, das ist schlüssig, wo finde ich dich denn? Wie kann ich denn damit anfangen? Weil du hast ja gesagt, dass du solche Wochen eventuell anbietest.
Ja, also dieses Jahr werde ich noch einmal bei so einer Woche mitmachen, also in Spanien im Sommer, im Juli. Und ab nächstes Jahr ist das geplant, dass ich das auch anbiete. Genau, also momentan mache ich Beratungen, dass ich die Leute Step by Step dahin führe, ja, was zu tun ist. Und ab nächstes Jahr werden dann die Wochen auch da sein, wo wir das alle ausprobieren können und ganz genau nach verschiedenen Protokollen Step by Step durchgehen können. Und was noch ganz wichtig ist, was ich bei mir gemerkt habe, ich kann sehr viele Sachen umsetzen, wenn ich die verstehe. Ja? Also deswegen würde ich sagen, wenn man sich zu sowas entschließt, bisschen nachlesen, recherchieren, lernen, auch selbst. Sicher sich jemanden an Hand nehmen, der dir dann sagt, wo du diese Infos eventuell kriegst oder wie das geht oder wie du das am leichtesten umsetzt. Aber die Leute sollten sich ein bisschen auch selbst dahingezogen fühlen und selbst lernen. Ja? Also bei unseren Händen liegt diese Deep Learning von KPMI, dass wir das den Menschen erklären, wie die Funktionsweise ist. Und ja, gut.
Wo finde ich dich? Also
mich findest du in Wien oder in Österreich, hin und wieder in Berlin und München. Ja, und sonst, also du kannst mich leicht finden über meine Homepage, also www.nevinova.com, oder wenn du auch nur Nevinova reingibst, also ich glaube, meine Homepage ist schon ziemlich gut sichtbar. Ja. Mhm. Und ja, wenn du Fragen hast, gerne fragen. Ich kann dich da ein bisschen begleiten, oder nicht ein bisschen, sehr. Ja. Eine Sache noch, was ich mache mit meinem Team, jetzt ganz neu, sind zum Beispiel Gesundheitskonzepte für Firmen, wo wir auch schon dieses ganze Wissen reinbringen. Ja. Und dann später auch eventuell die ganze Woche für Firmen oder für die ganze Gruppe organisieren werden. Mhm. Noch ein kleines Punkt. Wenn du ein Elternteil bist, beobachte eventuell deine Kinder, was sie natürlich machen und lass sie das machen. Ja? Da finde ich immer wieder so viele Sachen, zum Beispiel meine Kinder schlafen nach neuestem jetzt gerne nackt. Ja, also sich Unterhose und so, aber Oberkörper. Ich habe das vorher, habe ich immer gesagt, nein, anziehen. Ja, jetzt verstehe ich das, warum das eventuell nicht gut ist. Und ich muss sagen, zum Beispiel auch barfuß, ich weiß, du gehst barfuß, oder sehr viel. Die wollten immer barfuß gehen. Wir zwingen die Kinder immer Schuhe anziehen, ja. Wir können uns wirklich sehr viel von unseren Kindern abschauen, ja. Auch nicht immer fragen, brauchst du essen, willst du essen? Warte, bis das Kind eventuell sagt, dass es essen will. Willst du trinken, magst du noch das trinken? Ich kaufe dir Saft. Nein, keine Säfte, Wasser. Und nicht zwingen zu trinken. Also unsere kleinen Schätze haben schon so Selbstregulierungsmechanismen in sich. Und man kann von denen wirklich wahnsinnig viel lernen.
Du hast quasi gerade meine Fragen abgenommen, was deine drei Tipps sind am Ende. Das war jetzt quasi Gedankenübertragung. Also, vielen Dank, vielen lieben Dank. War gut? Dann würde ich sagen, alle Informationen, wo du Eva findest, wie du sie kontaktieren kannst, werde ich auch nochmal in die Shownotes reintun. Einfach mal unten reinschauen, da findest du dann die entsprechenden Links. Auch vielleicht die eine oder andere Information noch zu dem Kurskonzept, was dahinter sich verbirgt, zum Anlesen. Deep Learning. Ah, ich liebe dieses Wort. Deep Learning.
Ja,
verstehen, wie der Körper funktioniert.
Ja. Und, ja. Wie du funktionierst, weißt du?
Wie du funktionierst. Okay. Eva, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für das breite Wissen, was du zur Verfügung stellst. Ich hoffe, es war jetzt für den einen oder anderen Hörer nicht zu detailliert. Und wenn, dann zurückspulen, nochmal anhören, zurückspulen, nochmal anhören. Um das direkt Eva schreiben. Perfekt. Eva, ich danke dir vielmals.
Na, Carsten, ich danke dir für diesen wunderbaren Austausch. Ich staune immer, wie viel man mit jedem Gespräch voneinander lernen kann. Wirklich.
Wahnsinn. Ich danke dir auch vielmals. Also, an die Zuschauer, habt einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
Ciao, Papa.
Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media. wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.